Ja, dieses Lied schildert die Ostergeschichte, wie wir sie kennen. Aber es gibt auch zu dieser Ostergeschichte eine Fortsetzung. Und das ist das Evangelium für den heutigen Ostermontag, zugleich auch der Predigttext für diesen Tag. Und ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35, ein längerer Abschnitt. Es geht auch um einen längeren Weg, eine längere Wegstrecke. Es sind nicht 60 Jahre, obwohl man das gut damit vergleichen könnte. Es ist eine Wegstrecke von 12 Kilometern, das erfahren wir in diesem Text. Es sind zwei der Jünger Jesu, die diesen Weg gehen nach Ostern. Und wir werden mit hineingenommen in das, was sie auf ihrem Weg von Jerusalem nach Emmaus erleben. Oft wird eben in diesem Zusammenhang auch von den Emmaus-Jüngern gesprochen. Lukas schreibt, am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen, die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Nur ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Inzwischen waren sie in die Nähe von Emmaus gekommen. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Aber sie ließen es nicht zu und sagten, bleib doch bei uns. Es geht schon auf den Abend zu. Gleich wird es dunkel. Da folgte er ihrer Einladung und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unseren Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Als sie dort ankamen, waren die 11 mit allen übrigen versammelt und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferweckt worden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten sie ihnen, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannten, als er das Brot brach und an sie austeilte. Liebe Jubelkonfirmanden, liebe Gemeinde, Lukas nimmt uns mit in das Ostergeschehen hinein und er nimmt uns mit auf einen Weg. 12 Kilometer, so hat er es notiert, sind es von Jerusalem nach Emmaus. Und auf diesem Weg befinden sich zwei Jünger, die sich ihre Gedanken machen über das, was da in den letzten Stunden passiert ist. Es sind zwei Männer, die Jesus nachgefolgt sind, die an einer Stelle ihres Lebens entschieden haben, ja, ich will meine Hoffnung auf diesen Jesus setzen. Und sie sprechen auch von ihrer Hoffnung, die sie hatten und hegten, nämlich, dass sich mit Jesus noch einmal alles verändern würde, in ihrem Leben, auch in einem gesellschaftlichen, in dem politischen Leben, denn sie rechneten damit, dass dieser Jesus wirklich das ist, was wir auch von Ostern her gehört haben, nämlich was am Kreuz stand, König der Juden. Das war ihre große Hoffnung, dass dieser Jesus seine Herrschaft antreten würde und dass sich mit diesem Regierungswechsel, um es einmal mit unseren Worten zu sagen, mit diesem Regierungswechsel sich alles zum Guten hin wenden würde. Das war ihre Hoffnung. Sie hatten immer wieder auf diesen Jesus gehofft, ihre Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt. Und dann haben sie miterlebt, die Kreuzigung, so wie wir an Karfreitag dieser Kreuzigung Jesu uns erinnert haben. Und das war für sie ja der Moment, wo sich alle ihre Hoffnungen zerschlagen haben. Und ja, sie hatten gehört, so vom Ostermorgen her, was die Frauen erlebt hatten am Grab, dass sie sagten, sie haben den Leichnam Jesu nicht gefunden. Aufregung musste geherrscht haben. Was ist passiert? Offensichtlich hat sie nicht die Nachricht erreicht, dass die Frauen sogar Jesus gesehen haben. Sie hatten aber gehört, dass auch sich andere Jünger aus dem Zwölferkreis auf den Weg zum Grab gemacht hatten und auch sie ein leeres Grab vorgefunden hatten. Und jetzt waren sie auf dem Weg, wie gesagt, aus Jerusalem fort nach Emmaus unterwegs. Vielleicht war das der Ort gewesen, an dem sie einmal Jesus begegnet waren, wo Jesus sie herausgerufen hatte und sie ihm nachgefolgt waren. Auf dem Weg zurück zur Normalität, zu ihrem Lebensalltag. Wie ist das, wenn man konfirmiert worden ist vor 60 Jahren? Ein langer Weg. Auch wenn vorhin mal kurz das Wort gefallen war, wir erinnern uns noch, vor 10 Jahren die goldene Konfirmation. Das ist ja gar nicht so lange her. 60 Jahre, ein Lebensweg, aber auch ein Glaubensweg. 60 Jahre, oder vor 60 Jahren, Konfirmation heißt eben ja auch, sich auf diesen Jesus einlassen und dann eben diesem Jesus nachzufolgen, auf diesen Jesus immer wieder seine ganz persönlichen Hoffnungen setzen. Aber es mag eben auch dann so sein, wie es diese Emmaus-Jünger erleben, dass es Zeiten gibt, wo Hoffnungen enttäuscht werden, sich Hoffnungen zerschlagen, die man doch auf Jesus oder auf seinen Glauben hin gesetzt hat. Und dann, dann fühlt man sich vielleicht den Emmaus-Jüngern sehr nah und kommt eben wie sie auch ins Grübeln. Und ich meine, dass wir alle solche Wegstrecken erleben, ob wir nun seit 60 Jahren auf dem Weg mit Jesus sind oder vielleicht erst seit 60 Tagen unterwegs sind, dass solche Wegstrecken kommen, wo sich eben auch Zweifel einschleichen, Ungewissheiten, Unentschiedenheiten. Ja, und dann braucht es eben Antworten. Der Glaube braucht immer wieder Antworten. Und die Frage ist, wo findet dann unser Glaube wieder neu Antworten? Wo wird unser Glaube wieder neu ermutigt auf einem Weg wie dieser Weg von Jerusalem nach Emmaus? Die Emmaus-Jünger, die sind ins Grübeln geraten. Sie wissen nicht, ja, was war das nun gewesen? Worauf haben wir uns da eingelassen? Und dann ist quasi das Osterwunder präsent, Jesus selbst geht an ihrer Seite unerkannt, wie es in einem Weihnachtslied heißt. Sie wissen nicht, wer sich da plötzlich zu ihnen gesellt hat und sich an ihrem Leben und an ihren Fragen interessiert zeigt. Wir wissen es. Lukas hat es geschrieben. Es ist Jesus selbst, der sich ja auf den Weg gemacht hat und diesen beiden begegnet. Und nun können wir miterleben, wie er sozusagen ihnen auf ihrer Wegstrecke, ihrer Durststrecke begegnet und ihren Glauben neu Antworten gibt. Und ich meine, er macht das auf eine schlichte und einfache Weise, auf eine dreifache Weise, indem er den Kopf, die Hände und das Herz anspricht. Unser Glaube, wir haben das gerade auch im Glaubensbekenntnis so gesprochen, ist ein trinitarischer Glaube. Und so spricht Jesus eben Kopf, Hände und Herz an. Zunächst einmal den Kopf. Da sagt Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Vielleicht mag man sich da an die Konfirmandenzeit erinnern. Vielleicht hat auch da einer mal gesagt, na seid ihr aber schwer von Begriff. Und dann hieß es, die Bibel aufzuschlagen und darin eben zu entdecken, was es mit dem Glauben an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist auf sich hat. Genau das macht Jesus hier. Er gibt den beiden Jüngern noch einmal Bibelunterricht und sagt, habt ihr es noch nicht kapiert? Da könnt ihr es doch nachlesen. Und dann müsstet ihr es doch verstehen. Moses, die Propheten und so weiter haben doch alles euch versucht zu erklären. Ich versuche es auch nochmal euch zu erklären. Ja, der Glaube hat es mit dem Verstehen, mit dem Kopf zu tun. Die Bibel ist ein Buch, das verstanden werden will. Das ist ein sehr logisches und wenn man so will auch ein sehr lehrreiches Buch. Und gut ist, wenn der Konfirmandenunterricht eben darauf Wert legt, ja, ein Verständnis für die Bibel zu wecken und ein Verständnis, ein Fundament für die Bibel zu legen. Worüber kann Jesus gesprochen haben? Er kann zum Beispiel im 5. Buch Mose über das Kapitel 18 gesprochen haben, wo Moses einmal sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr immer wieder aus euren Brüdern, aus eurer Mitte berufen, auf den sollt ihr hören. Oder er kann aus dem 4. Buch Mose zitiert haben, im Kapitel 21, wo von dieser Schlangenplage die Rede ist, dem giftigen Schlangenbiss und Moses aufgefordert wird, eine eherne Schlange anzufertigen. Und der Blick auf diese Schlange heilte von dem tödlichen Schlangenbiss, so wie eben auch der Blick auf Jesus von den tödlichen Folgen der Sünde befreit. Oder er kann von den Propheten gesprochen haben. Im Propheten Jesaja, wir erinnern uns an Kapitel 9, die Geburt eines neuen Königs, der besungen wird in vielen Liedern, der Immanuel, der Gott mit uns. Ja, der Glaube erschließt sich vom Alten Testament her. Jesus, vielleicht erstaunt uns das, hat vom Alten Testament her den Glauben erklärt. Das können wir nicht aussparen, auch wenn man das Alte Testament nicht an einem Tag, ja nicht einmal an einer Woche lesen kann. Wir kommen an diesem Buch nicht vorbei. Wenn unser Glaube ein Glaube sein soll, der uns auch durch Durststrecken hindurchtragen soll. Wir müssen mit dem Kopf dabei sein, wir müssen immer wieder uns vertraut machen mit dem, was dieses Buch über Jesus und über den Glauben auszusagen hat. Damit beginnt Jesus, dass er ihnen zunächst einmal alles noch einmal erklärt. Aber dabei bleibt er nicht stehen. Ein trinitarischer Glaube, habe ich gesagt. Und so geht Jesus auch ein Stück weiter. Er geht mit ihnen ein weites Stück Weg. Wobei, auch das sei angemerkt, er drängt sich nicht auf. Er schickt sich an, weiter zu gehen. Und dann kommt da vielleicht etwas, was wir sehr gut mit der Konfirmation auch verbinden können. Nämlich, dass die beiden Jünger ganz persönlich sagen, ach, bleib doch noch. Komm doch mit in unser Haus, es ist schon spät geworden. Lass uns noch gemeinsam essen und trinken. Ja, Konfirmation hat etwas damit zu tun, der Glaube hat etwas damit zu tun, dass ich eine persönliche Einladung an Jesus ausspreche, so wie das die beiden Emmaus-Jünger hier tun. Geh nicht fort, bleibe bei uns, komm in unser Haus, komm in mein Lebenshaus. So könnte man auch beten. Und so hat vielleicht der ein oder andere eben auch mit im Zusammenhang seiner Konfirmation gebetet, ganz persönlich Jesus in sein Leben eingeladen. Und Jesus folgt gerne dieser Einladung. Hier jedenfalls berichtet uns das Lukas, dass er sich nicht lange bitten lässt, sondern der Einladung folgt. Und darum ist es auch ganz gut, ja, vielleicht auch immer wieder neu, vielleicht auch mit einem einfachen Tischgebet, Jesus einzuladen. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Wunderbares Gebet, wunderbares Tischgebet, das nicht nur an Ostern beim Festessen passt, sondern letztlich schlicht und einfach an jeden Tag, bei jedem Tisch, bei jedem gedeckten Tisch passt. Und wenn man es recht überlegt, eben ein Gebet ist, ja, was immer wieder neu die Konfirmation aufleben lässt. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Und segne, ja, was du uns bescheret hast. Und das mag dann eben auch nicht nur das sein, was auf dem Tisch ist, sondern eben all das, was auch das Leben einem beschert hat. Jesus, wie gesagt, lässt sich nicht lange bitten, setzt sich mit den beiden Jüngern an den Tisch. Und dann ist das ganz wunderbar. Jesus bricht das Brot und bringt sich damit in Erinnerung. Es ist die Tischgemeinschaft gewesen, die Tischgemeinschaft, die wir von Gründonnerstag her Jahr für Jahr auch eben feiern und dann immer wieder in unseren Abendmahlsfeiern uns erinnern und diesen Moment gedenken, wo Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat und die Brücke auch da ins Alte Testament geschlagen hat, die Brücke zum Passahlamm, dem Blut des Lammes, das vor ja, dem Tod, vor dem Verderben errettet hat. Und es ist da, wo sie die Gemeinschaft mit diesem Jesus erleben, als er mit seinen Händen das Brot teilt, ihnen das Brot reicht, dass sie da Jesus erkennen. Es ist eben nicht nur der Glaube eine Sache des Kopfes, sondern es ist in der Tat der Glaube eine Sache der Hände. Oder ich will es einmal anders sagen, es ist eben der Glaube in der Tat eine Sache der Gemeinschaft. Zinzendorf, der berühmte Graf, hat einmal gesagt, es gibt kein Christsein, wenn es nicht in Gemeinschaft gelebt wird. Einander die Hand zu reichen, ob das nun beim Abendmahl ist oder eben auch im normalen, im alltäglichen Leben, Gemeinschaft zu leben, davon lebt der Glaube. Dass Jesus Brot austeilt, eben uns zuteilt, unser Maß austeilt, davon lebt der Glaube. Jesus ist einer, der gerne gibt, wenn wir ihn darum bitten. Jesus lässt sich nicht lange bitten. Und er gibt und schenkt vor allem gerne seine eigene Nähe, seine Tischgemeinschaft. Auch wenn er eben nicht leibhaftig unter uns ist, das mussten auch die Jünger an diesem Ostern erleben. Er war nur kurz leibhaftig mit ihnen und schon war er wieder ihren Blicken entschwunden. Der auferstandene Christus lässt sich nicht mit Händen festhalten. Aber er teilt aus. Brot und Wein haben wir auch heute noch als sichtbares Zeichen seiner Gegenwart unter uns. Der Glaube ist Kopfsache, lebt auch von den Händen, die wir einander reichen, die Christus selbst uns reicht, von der Gemeinschaft. Aber auch das ist noch nicht komplett. Der trinitarische Glaube, der lebt eben auch ganz tief im Herzen. Es ist eben nicht nur eine Sache sozusagen des Vaters und des Sohnes, sondern auch eine Sache des Heiligen Geistes. Die niedergeschlagenen Jünger, plötzlich spüren sie in ihrem Innern, es brennt in unseren Herzen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss? Glaube, das ist nicht nur Kopfsache. Glaube, das ist eben auch Herzenssache. In einem Lied heißt es, der Geist Gottes setzt Herzen in Brand. Das ist wunderbar, wenn man auch das verbinden kann, vielleicht sogar verbinden kann mit der Zeit der Konfirmation oder sogar mit dem Konfirmationstag selbst, dass man weiß, ja, da war ein Brennen in meinem Herzen, das hat mich aufgewühlt. Ich war mit einer Freude erfüllt, so wie hier die Jünger plötzlich mit einem neuen Brennen, einer neuen Freude erfüllt waren, sodass sie sogar Umkehr machten. Man muss sich vorstellen, es war ja jetzt schon Abend geworden und sich noch einmal diese 12 Kilometer zurück auf den Weg nach Jerusalem begaben, um sofort weiter zu erzählen, was sie denn mit diesem Jesus erlebt haben. Das sollten die anderen Jünger auch erfahren. Das ist brennender Glaube, der uns in Bewegung setzt. Daran kann man ganz gut erkennen, ob man eben auch einen Glauben hat, der nicht nur Kopf, sondern eben auch gerade Herzenssache ist, dass er einen sozusagen wieder auf den Weg machen lässt und man davon weiter erzählen, weitergeben möchte, was man mit Jesus erlebt haben hat. Noch einmal die Frage, wo und wie können wir heute erleben, dass unser Glaube, gerade auch wenn er durch Durststrecken geht, auf einer Durststrecke sich befindet, dass er neu entfacht wird? Müssen wir nach Jerusalem reisen und uns einmal zu Fuß auf den Weg von Jerusalem nach Emmaus machen? Nun, auch das kann sicherlich den Glauben neu in Bewegung setzen, aber das muss nicht sein. Jesus selbst hat die Zusage gegeben, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Und das gilt eben auch über diesen Ostertag hinaus. Jesus gibt die Zusage Und das gilt einmal da, wo wir miteinander die Bibel aufschlagen, vielleicht auch die Bibel studieren. Da ist der Kopf angesprochen, davon lebt der Glaube. Es wird auch da sein, wo wir gemeinsam essen und trinken, gemeinsam feiern, auch gemeinsam das Abendmahl feiern und gemeinsam teilen, dass auch da unser Glaube gestärkt wird und neu erfahrbar wird. Und nicht zuletzt wird unser Glaube da gestärkt werden, wo wir es vielleicht auch mit Zittern und Zagen wagen, auf andere zuzugehen, um ihnen von unserem Glauben weiter zu sagen. Eben von dem zu erzählen, was damals mit Jesus geschah, mit seinem Tod, aber vielmehr noch mit seiner Auferstehung. Glaube lebt davon, dass immer Kopf, Hand und Herz angesprochen sind. Glaube lebt davon, dass Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in unserem Leben zum Zug kommt. Konfirmation, recht verstanden, heißt eben, diesen dreieinigen Gott, so wie es damals die Emmausjünger getan haben, einzuladen in unser Herz, in unser Lebenshaus, ja in unsere Häuser. Vielleicht wiederum neu mit einem schlichten Gebet: Komm, Herr Jesus.